30:30, der Business-Podcast mit Stefan Hagen und Daniel Juhr. Mit Folge 38.
Ja, Folge 38, hier fällt nichts so ein.
Nee. Ich finde 38 doof. Das ist alles doof.
38 ist doof.
38 ist doof.
Über welches doofe Thema willst du denn heute sprechen, wenn das so doof ist? Jetzt wird es eine ganz doofe Folge.
Über Kritik.
Kritik, doch, ja, blöd. Alles, wieso willst du über Kritik sprechen?
Ich finde alles
immer
scheiße.
Immer willst du nur über Kritik sprechen.
Genau, das ist schön. Immer willst du nur, immer und du. Ist ja genau, das ist ganz schon großartig beim Thema Kritik.
Kritik, genau. Ja. Also, worum geht es bei Kritik? Jetzt willst du hier.
Also, ich möchte über Kritik sprechen, weil ich.
Wen oder was willst du kritisieren?
Die ganze Welt. Nein. Also, ich bin auf das Thema Kritik kürzlich gekommen, weil mir etwas aufgefallen ist, was gar nicht unbedingt was mit Kritik, sondern mit Feedback zu tun hat.
Oh, Feedback-Kultur.
Genau. Ah. Kann man ja jetzt Bücher drüber schreiben.
Ja, gibt's ja schon.
Ja, wahrscheinlich gibt's.
Wieso sollen wir noch welche drüber
schreiben? Es gibt zu allem Bücher. Es gibt zu allem Bücher.
Es gibt so viele Bücher schon dazu. Feedback-Kultur. Es gibt Training, da mache ich Workshops zu.
Ja. So. Ja. Willst du übernehmen?
Nee. Deswegen erzähl du mir mal.
Nein, also ich hab mich ja angemeldet zu einer Challenge mal wieder, was das Thema Wandern angeht. Und zwar zu einer Mega-Challenge.
Es gibt sollten noch mal eine Wanderfolge machen,
ja,
aber egal.
Die hat ja auch unfassbar viele Zuhörer.
Ja, genau.
Muss man sagen.
Also Challenge, nein. Entschuldigung.
Ja, genau. Es gibt ja diese Mega-Märsche. So. Da habe ich mich ja angemeldet für einen im Juni. Ja,
Sagst das so, als ob das selbstverständlich sein. Gibt es Mega-Märsche? Was ist denn ein Mega-Marsch?
Es gibt Mega-Märsche, Mammut-Märsche. Es gibt Veranstalter, die das machen.
Gibt es auch einen Mega-Mammut-Marsch?
Das gibt es, glaube ich, nicht. Weiß ich nicht. Ja. Es sind ja verschiedene Veranstalter. Es gab ja auch mal hier die Bergischen 50. Das ist ja auch eine Art von Megamarsch. Wahrscheinlich, also ich glaube, Megamarsch ist sogar wahrscheinlich ein eingetragenes Marke, könnte ich mir vorstellen.
Also der Megamarsch.
Das heißt so viel wie, wir treffen uns und wandern weit.
Okay.
Minimum 50 Kilometer.
Ach so, Minimum.
Minimum, ja. Okay. Es gibt 50, 100 und 150, soweit ich es weiß.
Okay.
Am Stück.
Und du hast dich jetzt für den
100er angemeldet.
Oh ja, genau. Davon hast du auch, glaube ich, schon mal erzählt.
Genau,
ne?
Genau.
Also und, zumindest so.
Genau. Und es gibt aber auch, was halt, wie ich sehr schön finde, ich weiß gar nicht, ob das klappt mit Juno. Wer weiß das schon. Ich habe mich jetzt angemeldet, ich habe mir ein Hotel reserviert. Auch so, dass ich es noch 2 Stunden nach Start stornieren könnte. Also maximale Flexibilität. Ne? Kostet immer ein paar Euro mehr. Dafür hat man auch wirklich, dann, wenn am Freitag beschlossen wird, geht nicht, dann geht es eben nicht. So. Und es gibt aber auch, weil die eben selber ja nicht wissen, wie ihre Events aussehen, machen die so virtuelle Events. Das ist eigentlich ganz cool. Das heißt, du kannst über die Seite megamarsch.de eine Challenge buchen. Zum Beispiel gab es eine Oster-Challenge, dass gesagt wurde, jeder, der mitmachen möchte, läuft an Ostern an 2 aufeinanderfolgenden Tagen, also an 2 von 4 Osterfeiertagen sozusagen, 50 Kilometer zweimal. Und kriegt dann dafür eine Urkunde, eine Medaille. Jeder macht seinen persönlichen Megamarsch. Alleine mit mehreren. Und das habe ich aber leider zu spät gesehen. Aber ich habe noch gerade rechtzeitig gesehen, die Mega-Challenge. Sprich, du nimmst dir einen Zeitraum vor. Der wird vorgegeben. In dem Fall war es März, April. Ich habe es aber erst am 6. April gesehen. Ja. War der März schon mal tot. Hätte ich schön sammeln können. Weil es geht um Sammeln. Sprich, du sammelst Kilometer für ein Ziel. Du läufst meinetwegen, also ab 10 am Stück wird gewertet. Du nimmst dir vor, 150, 250 oder 500 Kilometer zu laufen und sammelst dafür. So.
In einem festen Zeitraum.
Ja, genau. Genau. Okay. Also 500 Kilometer in 2 Monaten.
Okay.
So. Ich hätte jetzt nur noch einen, also das sind 500 Kilometer.
Schaffst du doch locker.
Nee, schaffe ich auf keinen Fall. Also ich hätte, wenn ich das eher gesehen hätte, hätte ich mit Sicherheit 450 geschafft. Ja. Dann hätte ich vielleicht auch noch die letzten 50 auch noch gemacht, keine Ahnung.
Hätte,
ist ja müßig, weil ich habe es ja nicht gesehen.
Genau.
So,
hätte ist meistens müßig.
Ist richtig, ist wahrscheinlich ein Synonym für müßig.
Ja, okay.
Also habe ich gesagt, gut, dann versuchst du 250 Kilometer zu schaffen. So. Und dann gibt es eine geschlossene Gruppe auf Facebook, die Mega-Challenge-Gruppe, da sind im Moment knapp 1000 Leute drin, die daran teilnehmen und die posten halt immer so ihre Zwischenergebnisse.
Mhm.
So. Klar, Facebook ist ein Poser-Medium, auch keine Frage, so wie Insta und Twitter auch. Was mir aufgefallen ist, was ich sehr angenehm finde in dieser Gruppe. Ich kenne ja auch ein paar andere Gruppen, die Überführt-Gruppe, die so und so Talk-Gruppe, es gibt 1000 Gruppen. Und in vielen Gruppen wird ja eben auch dann diskutiert und dummes Zeug geredet und gebasht und tralala. Was ich sehr angenehm finde in dieser Gruppe ist, es ist ausschließlich positives und wertschätzendes Feedback. Bedeutet, jemand sagt, oh verdammt, ich habe mir wirklich 50 Kilometer vorgenommen, ich habe dafür trainiert, ich hatte aber privaten Stress, keine Ahnung, das Wetter war doof. Ich habe nur 27 geschafft.
Mhm.
Da sagt keiner, du Loser. Sondern wirklich sagen, ey, das ist doch total super. Dann schaffst du die 23 eben später nochmal. Oder du gehst in 2 Wochen nochmal los. Jemand schreibt, ich habe mit Ach und Krach 10 geschafft. Ja, wunderbar. Die nächsten 10 auf deiner Liste zum Ergebnis so und so. Da werden aber auch Tipps gegeben, was ist, wenn ich eine Blase habe, was ist, wenn ich einen dicken Fuß habe, was ist, wenn ich ein neues GPS-Gerät brauche oder sowas. Und ich finde diese motivierende Feedback-Kultur da sehr angenehm. Das ist natürlich, ja, das ist total motivierend, ne? Und ich finde es total schön, dass da eben nicht gesagt wird, wie oft ja im Fußball oder in Leistungssportarten, Tor schießen können, der Penner oder sowas, ne? Habe ich da noch nicht ein einziges Mal gelesen, sondern auch von den Veranstaltern. Ich habe es heute mal gemacht zum Beispiel. Ich habe heute meine 25-Kilometer-Wanderung gepostet mit einem Foto. Und da kommt total nettes Feedback. Ah, super, weiter so. Ne? Gib Gas, so ungefähr. Und ich finde dieses Motivierende sehr, sehr angenehm. Gerade im Kontrast zu vielen anderen Facebook-Kommentaren, die ja oft dann auch sehr, sehr bitter sind, sage ich jetzt mal. Oder Social-Media-Kommentaren. Und das, darüber kam ich dann eben zu der Frage, wie eigentlich Kritik geübt wird. Ne? Und ich hatte das mal bei einem Kunden, der mir ja vermittelt wurde, ja, über jemanden, den wir beide auch kennen, und dann ging es um einen Flyer.
Ja.
Und so ein Flyer enthält ja nun mal verschiedene Elemente. Der enthält ein Textkonzept, was dem vorausgeht. Der enthält einen Text. Der Text besteht aus Überschrift, Subline, verschiedenen Textelementen, Bullet Points von mir aus. Und ein Layout und grafische Elemente und ein Foto und tralala. Und dann kam zurück nach dem ersten Entwurf, er ist scheiße.
Oh.
Wo ich dachte so, nee, scheiße ist dein Feedback. Und scheiße ist deine Kritik. Weil du entweder nicht in der Lage bist, differenziert zu kritisieren oder es gar nicht willst. Aber damit kann ich nie arbeiten. Weil Kritik, ich kann Kritik persönlich gut vertragen, wenn sie A, maximal differenziert ist und B, konstruktiv ist und C, vernünftig, sachlich und wertschätzend formuliert wird.
Wie hätte denn eine vernünftige, sachliche, wertschätzende Kritik bezüglich dieses Flyers aussehen sollen, damit du sagst, damit kann ich leben?
Guten Tag, Herr Juhr, wir haben Ihren Flyer-Entwurf bekommen. Zunächst einmal finden wir es gut und bemerkenswert, wie viel Aufwand Sie betrieben haben für diesen ersten Entwurf. Das ist offenkundig zu erkennen. Uns gefällt in diesem Entwurf Folgendes. Der Text so und so, der Abschnitt so und so, der Bereich so und so. Uns gefällt nicht der Stil, weil er unserer Philosophie nicht so entspricht. Auch wenn Sie das vielleicht gerne so hätten, Herr Ju, aber leider tut es das nicht. Da müssen wir nochmal drüber sprechen. Uns gefällt die Farbe Blau aus den und den Gründen gut. Uns gefällt aber die Idee für Ihre Text-Bild-Kombination nicht so gut. Das Format gefällt uns gut. Die Fotografie gefällt uns nicht so gut. Insgesamt sind wir der Meinung, inhaltlich ist das eine runde Sache. Grafisch hätten wir gerne eine eigene Agentur da dran, weil ich bin nun mal kein Mediengestalter. Ja, ich kann Magazin gestalten, ich kann Flyer, ich kann das. Ich kann es auch recht schick, aber ich kann es nicht so brillant wie vielleicht ein Grafiker. So. Deswegen haben wir in einer Woche einen Call zusammen mit unserer neuen Grafikagentur, mit Ihnen als Texter, weil Sie wollen wir behalten. Wir sehen da viel Potenzial. Ist das für Sie ein gangbarer Weg? Dann würde ich die E-Mail zumachen und denken, das ist eine sehr gute Kritik gewesen. Ich würde denken, Mensch, hättest du doch mal ausschließlich das gemacht, was du am besten kannst, nämlich nur den Text, und hättest das, was du am zweitbesten kannst, die Grafik direkt gelassen. Hätte ich für mich mitgenommen.
Ja.
Hätte beim nächsten Mal möglicherweise entweder daraus gelernt und mich mehr mit Grafik beschäftigt noch und noch mehr mit Layout-Themen, weil ich kann ganz gut Magazinseiten layouten, aber vielleicht weniger gut Flyer beispielsweise. Und hätte dann auch noch mitgenommen, oder hätte mitgenommen, hör mal, beim nächsten Mal bietest du nur noch einen Text an und nicht auch noch Grafik. Damit kann ich umgehen.
Wie hast du denn jetzt auf die nicht so gute Kritik, nämlich der Flyer ist scheiße, reagiert?
Ich habe es dann vor die Füße geschmissen. Ich habe gesagt, ich habe einem Mittelsmann, der da mit im Boot hing, gesagt, das ist keine Kritik, mit der ich arbeiten kann. Tut mir leid, ich brauche eine vernünftige Kritik. Ja, Chrisse, ruf denjenigen noch mal an, persönlich an. Ich hätte aber auch keine Motivation, den anzurufen. Weil jemand, der mir auch noch über einen Dritten so eine Kritik ausrichten lässt, Entschuldigung, ist es nicht wert, dass ich mich mit ihm beschäftige. Das ist mir meine Zeit für zu schade, weil der ja entweder nicht will oder nicht jetzt in der Lage ist. Und ich bin nicht dafür da, meine Kunden zu konstruktiver Kritik zu erziehen, wenn ich auf sie verzichten kann. wenn ich auf sie nicht verzichten kann, wenn ich das Gefühl habe, hör mal, der Kunde oder der Kollege oder der Mitarbeiter oder der Geschäftspartner, der ist mir so wichtig, perspektivisch, strategisch, wie auch immer, finanziell, und von dem kenne ich es vielleicht auch anders, ne, dass ich ihm jetzt bitte mal erklären müsste, wie ich eine Kritik erwarte, dann investiere ich die Energie. Aber das war jemand, wo ich schon beim Meeting das Gefühl hatte, das ist ein Arschloch. So. Und wenn du das Gefühl hast, das ist ein Arschloch, und dann aus Höflichkeit mit dem einen Nachmittag verbringst, und dann kommt eben diese Kritik, die dieses Arschlochsein bestätigt, dann ist es doch nicht meine Aufgabe, den Typen zu erziehen. So. Dann finde ich es total konsequent zu sagen, weißt du was, mach deinen Scheiß alleine.
Respekt davor. Ne, finde ich aber auch richtig. Die Entscheidung finde ich auch vollkommen richtig zu sagen, dann mache ich deinen Scheiß alleine. Du wirst aber meiner Meinung nach sehr schwierig Menschen umerziehen können, die nie einen vernünftigen Kritikstil gelernt haben.
Genau.
Die wirst du schwer umerziehen können. Deswegen stutze ich gerade, als du sagtest, also wenn der für mich wichtig wäre, tralala alles. Nee, wenn der für dich wichtig wäre, die einzige Möglichkeit, weiter mit dem zusammenzuarbeiten, ist, dass du sagst, ich weiß, dass der auch anders ist. Mhm. Und ich sehe die Chance, dass der auch anders reagiert.
Ich würde es versuchen.
Zumindest. Genau, ansonsten ist der Mensch hier für mich nicht wertvoll. Punkt aus.
Genau.
Weg aus. Also kappen und weg mit dem,
genau.
Mit dem ganzen Spiel da drin. Glaubst du denn, dass es Menschen kritikfähig sind oder dass sie diese Fähigkeit haben, so eine Kritik zu äußern, wie du sie vorher formuliert hast? Also die wertschätzende Kritik.
Mhm. Gibt es.
Gibt es?
Also ich habe das diese Woche noch gehabt. Da gab es ein virtuelles Meeting.
Mhm.
Und es ging um also wie soll ich anfangen? Es ging um ein Thema, das einige Mitglieder in dem Gremium besprochen haben, eine neue Idee.
Mhm.
Aber die Idee war nicht so neu.
Mhm.
Das konnten die aber nicht wissen, weil die noch nicht lange im Team waren.
Mhm.
Das heißt, die haben Ideen besprochen, die möglicherweise jemand schon mal besprochen hat. Was ja nicht unbedingt schlecht ist.
Ja.
Dann heißt es ja möglicherweise, dass dieselben Menschen dieselben guten Ideen haben. Man muss einfach nur umsetzen so, oder nachhaltiger umsetzen. Und dann kam ich nach einem Anruf, Hammer, so und so und so. Ich war gerade nicht so ganz glücklich. Das hat aber, das sage ich dir direkt, nichts mit dir zu tun. Ich wollte es nur mal gerade platzieren, weil ich muss es jetzt einfach mal loswerden.
Mhm.
Und das war total angenehm. Also ich fand dieses Gespräch sehr angenehm, weil jemand hat eine Kritik geäußert an einem Zustand, für den ich nichts konnte, den ich aber möglicherweise unfreiwillig mit herbeigeführt habe, hat das sofort gemacht, sofort und nicht irgendwann, hat es sehr offen, sehr selbstreflektiert gemacht und nach dem Gespräch war alles gut, sozusagen. Und das fand ich total klasse. So, ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, mir fällt Kritik üben und auch Kritik annehmen beruflich leichter als privat. Vielleicht, weil es oft weniger emotional ist.
Wieso? So, das ist interessant. Ich stimme dem zu. Ich erlebe das.
Hat, glaube ich, verschiedene Gründe. Manchmal denke ich, dass man privat auf Kritik, auf eine gute Kritikkultur privat weniger Wert legt als beruflich, weil es beruflich ja schnell um Existenzen geht. Wenn ich beruflich jetzt mich in der Kritik völlig versteige und einen zur Sau mache, kann es mir ja passieren, dass ein Kunde sagt, hör mal, kannst du mich mal. Oder dass ein Chef sagt, hör mal, so und so, wie sie mit den Leuten umgehen, geht nicht, ich will sie nicht mehr haben. Und umgekehrt, wenn ich Kritik überhaupt nicht annehmen kann, dann auch mir gesagt wird, ich habe Ihnen jetzt 5-mal gesagt, wie es besser geht. Oder wir haben es gemeinsam besprochen, Sie kriegen es nicht auf die Kette. Es tut mir leid. Also da geht es ja möglicherweise direkt um Jobverlust, Existenz. Mhm. Privat, glaube ich, ist das gefühlt so, dass man sich viel mehr rausnehmen kann, bis man jemand sagt, ich ziehe jetzt aus. Also mal ganz krass gesagt. So. Und natürlich muss man privat, spielt man ja auch noch mal eine andere Rolle. Also im Business muss ich mich zusammenreißen mit x-tausend Sachen. Privat kann man sich eher mal gehen lassen, sozusagen. Was aber dann natürlich dazu führt, wenn sich 3, 4, 5 Familienmitglieder auf ihre Weise immer wieder gehen lassen, dass sie dann mit ihren Mitbewohnenden auf den Geist gehen irgendwann.
Mhm.
Bedeutet also auch, dass über Jahre hinweg jeder Angewohnheiten auch auslebt, die einem anderen tierisch auf den Geist gehen, die der andere auch immer wieder mal äußert, auch möglicherweise konstruktiv, die aber einfach nicht zu einer Verhaltensänderung führen.
Mhm.
Bedeutet, dass dann irgendwann natürlich Frust kommt. Wenn ich jemandem was 20 Mal sage, was mich stört, und er es einfach nicht ändert, weil er es nicht will, nicht kann, gar nicht so wahrnimmt, weil er eine andere Wahrnehmung hat. Es gibt diese wunderbaren Klischees. Männer sehen dann grundsätzlich weniger Dreck als Frauen. Ist ja immer so. So ist bei uns auch so. Wobei ich, glaube ich, schon relativ ordentlich bin. Aber Teenager nehmen nochmal ganz anders Ordentlichkeit wahr. Ja, Teenager können durch Klamottenberge warten und sehen das gar nicht.
Das, das nennt sich Kreativität.
Genau. So,
kreative Raumgestaltung.
Und dann kann ich es auch nachvollziehen, wenn man die konstruktive Kritik x-mal angebracht hat, auch wirklich vernünftig und wertschätzend, und dann das Gefühl hat, dass es einfach keine Veränderung herbeiführt, dann kommt irgendwann dieses Immer-Gefühl. Du machst das ja immer und da ist auch was dran. Ich habe dir schon immer gesagt, du sollst, und immer machst du das so und so und so, weil natürlich auch der Blick ja auch nochmal anders geschärft wird. Der Blick wird, also Dinge, die mich stören, die nehme ich ja viel krasser wahr und viel intensiver wahr, als Dinge, die so dahin gehen. Ne?
Kann das vielleicht was damit zu tun haben, dass im privaten Umfeld Dinge, die mich stören, mich einfach näher, also näher an mir sind, als im beruflichen Umfeld, dass Distanz dazu führen kann, kritikfähiger zu sein?
Möglicherweise.
Oder sachlichere Kritik äußern zu können?
Also sie sind ja sowieso physisch näher, weil jemand, den, das ist auch mal dieser Spruch, ja, mit meinem Kollegen verbringe ich ja wach mehr Zeit als mit meinem, meinem Partner.
Ja,
ich finde, das hinkt. Weil mit meinem Partner verbringe ich eben aber auch schlafend mehr Zeit. So, und wenn es mich nervt, dass der schnarcht oder nachts fünfmal auf Klo muss, dann ist das etwas, was unmittelbar mich betrifft, sozusagen. Das heißt, natürlich verbringe ich mit meinem Partner, Partnerin, zwei Drittel meines Lebens in etwa im Vergleich zu einem Drittel Beruf, ungefähr jetzt mal. So, ne? Bedeutet also, dass natürlich Nähe ein viel höheres Potenzial hat für verschiedene Ansichten und auch für Kritik. So. Derjenige, der etwas wahrnimmt, was ihm nicht gefällt, hat ja nur zwei Möglichkeiten. Er sagt es oder er sagt es nicht. Schrägstrich, er bittet jemanden, der dafür verantwortlich ist, es zu ändern, oder er ändert es selber. Wenn er es selber ändert und es zum dritten Mal passiert, hat er es zum dritten Mal selber geändert und denkt, was mache ich hier eigentlich? So. Übe ich Kritik, kann ich sie, glaube ich, ich glaube, es gibt auch Situationen, die noch so gut gebaut sein können. Kritik zerschießt sie. Zumindest zu einem bestimmten Teil. Mhm. Wenn ich jetzt, meine Frau macht unglaublich viel tolle, leckere Sachen selber. So. 99% gelingen auch. Macht die jetzt ein tolles Abendessen für 6 Personen oder für 4 Personen und es schmeckt nun mal einfach einem nicht. Und er sagt konstruktiv, hör mal, Sandra, ich sehe, was du dir für eine Arbeit gemacht hast, aber dieser Braten hier schmeckt mir nicht. Dann weiß ich ganz genau, was meine Frau, obwohl sie das verstehen würde, auf der einen Seite, auf einer, wie soll man sagen, rein kognitiven Seite, würde sie es verstehen, okay. Aber sie würde sich auch sofort fragen, was habe ich falsch gemacht? Und sie würde sofort, beleidigt wäre sie nicht, aber die Stimmung wäre getrübt.
Ja.
So, die Stimmung wäre mindestens
das. Ja, aber das ist doch auch mal, das ist doch auch mal wichtig, auch im beruflichen Umfeld. Wenn wir gerade über beruflichen Umfeld sprechen, Kritik auch im beruflichen Umfeld oder im privaten Umfeld, dann gehört das schlicht und einfach auch zum Leben dazu, mal jemanden hinzugehen und zu sagen, immer, das fand ich jetzt nicht gut.
Absolut.
Oder das ist in die falsche Richtung. Absolut. Die Frage ist ja, wie? Kritik, beziehungsweise dann darf auch mal die Stimmung schlecht sein.
Ja.
Weil absolut. Es ist nun mal nicht schön. Weil wenn wir etwas tun, sind wir der Meinung, dass wir es mit sehr viel Hingabe und vernünftig machen. Dann kommt jemand an und sagt, hat mir jetzt nicht ganz so geschmeckt. Der Braten war da schon ein bisschen zu durch. Also ich mag es halt lieber rosa. Wobei die Einschränkung, ich mag es halt lieber rosa, ist ja schon wieder keine Kritik, sondern das ist ja schlicht und einfach das Hingeben, sagen, mir hat das persönlich jetzt nicht so geschmeckt. Ist ja keine Kritik, sondern nur eine Beurteilung dessen, wie es für mich gewesen ist. Da drin. Aber Kritik ist nun mal nie was Schönes.
Aber das ist ein ganz spannender Punkt.
Die Frage ist immer, häufig höre ich immer diesen Satz, oder nicht häufig, sondern höre ich, sondern sage ich den Satz. Die Frage ist ja nicht, was wir sagen. Was wir sagen, ist meistens richtig. Wie wir es sagen.
Und dann ist ja das Hochspannende an der Kritik, da sind wir gar nicht so gekommen bis jetzt, ist ja, wie subjektiv kann, darf und muss Kritik sein, oder wie subjektiv ist sie automatisch? Also, ich tue mich ja extrem schwer mit Kulturkritik. Hätte mal ein Volontärskollegen, der hat gesagt, Kulturkritik ist journalistische Masturbation.
Weil ganz Kulturkritik ist journalistische Masturbation.
Ja, ja, weil der Kulturkritiker sich selber daran aufgeilt, wenn er irgendwas schlecht reden kann. Ja. Aus der Position heraus ist er selber nicht geschafft zu haben. Als Künstler. Ne? Also, ich finde das ein hochspannendes Thema, weil wenn ich jetzt, mein Lieblingsbeispiel ist, ich hatte mal irgendwann im Studium der Medienwissenschaften den Kunstbegriff. Und damals mein Professor, Peter Spangenberg, hochintelligenter Mann, der sprach aber auch so, was man nicht verstand, erzählte von einem Kunstwerk im Museum of Modern Art in San Francisco, wo jemand ein Pissoir umgekehrt an die Wand gehängt hat, als höchsten Begriff von Kunst. Also, ne? So ungefähr. War ich mit meiner Frau auf Hochzeitsreise in San Francisco und gehe durch Zufall in einen Raum und sehe dieses Pissoir da hängen. Und denke, boah, ist das krank. Ich denke, ist das krank. Oder sehe ein blaues Bild an der Wand, ein blaues Quadrat. Und das ist einfach nur blau. Wahrscheinlich ist es irgendein besonderer Blauton, aber es ist blau. An der anderen Wand hing eine Art Drahtkonstruktion, ganz schmaler silberner Draht. Und dieser Draht war, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, nochmal mit Bleistift wie ein Schatten an der Wand nachgemalt. Und da dachte ich mir so, wie soll ich jetzt so etwas, wenn ich es kritisieren müsste, kritisieren? Ich stehe davor und denke, ich finde das scheiße. Mir gefällt das nicht. Sagen wir es so. Ne?
Ja.
Meine Kritik zu diesem Werk wäre jetzt zum einen, ich glaube, das könnte ich auch. Also, tut mir leid, ich kann wirklich nicht malen, aber das könnte ich jetzt auch. Also sprich, ist etwas, was ich so besonders finde, dass ich sage, boah, das könnte ich im Leben nicht. Wie toll ist das denn? Oder wo verbietet sich auch möglicherweise Kritik? Also, wo ist Kritik automatisch anmaßend? Beispiel, ich finde, eins meiner Lieblingsbeispiele zum Thema Kritik ist Musik. Ich mag kein Hip-Hop, ich persönlich. Ich respektiere aber, dass jemand wie Eminem hervorragenden Hip-Hop macht. Es gibt Songs, die kann ich mir auch anhören. Ich mag keinen Schlager. Ich bin aber weit weg von einem Helene Fischer-Bashing, weil die Frau einen hervorragenden Job macht. Die hat eine gute Stimme, die macht hervorragend produzierte Schlagerpop-Musik, die macht atemberaubende Shows mit einem unfassbaren Aufwand, die trainiert den ganzen Tag, um das durchzustehen, hat ein Mega-Team dabei und füllt Hallen mit 60.000 Leuten. Und ich finde es anmaßend, mich hinzustellen und sagen, das ist aber scheiße. Nein, das ist eine hervorragende Arbeit, die diese Frau macht. Nur es ist nicht mein Geschmack.
Das ist, glaube ich, aber nicht glaube ich, sondern geglaubt in der Kirche. Das ist aber ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es gibt ja, wenn wir über Kritik sprechen, viele Gesprächsmodelle. Ob ich jetzt Friedemann Gott, wie heißt er jetzt noch, von Thun nehme, vor allem aber eben die gewaltfreie Kommunikation nach Marshall Rosenberg. Das ist ja eine ganz, ganz wichtige Geschichte, dass du, so wie du es auch in deiner wertschätzenden Kritik bezüglich des Flyers gesagt hast, dass du erstmal hingehst und sagst, zum Beispiel zu dem Pissoir, ich kann mir vorstellen, dass der Künstler sich ja was dabei gedacht hat. Ich kann mir auch vorstellen, dass es eine Revolution in der Kunst ist, aber mir erschließt sich dieses Kunstwerk nicht.
Ja.
Oder bei Helene Fischer. Deswegen gesagt, ich respektiere das, dass sie unheimlich viel arbeitet, dass das auch Komposition dahinter steckt, aber es ist halt nicht mein Geschmack.
Genau.
Das ist ja keine Kritik in dem Sinne.
Ja.
Das ist eine Empfindung. Und das Wichtige bei der Kritik ist eben, dass man im Vorfeld, also dass man sich vorher erstmal Gedanken drum macht. Ich kenne ja Menschen. Ich habe jetzt letztens einen Workshop gehabt in einem Unternehmen, da war dann eben wirklich eine, die dafür bekannt war, dass sie sehr, sehr viel kritisiert. Ich kenne Menschen, einen Lehrer, der dann sagt, der hat immer einen Rotstift dabei. Ne? Und der habe ich einfach gesagt, überlegen Sie mal im Vorfeld, wenn nochmal sowas passiert, der Gedankengang, die Frage, die Sie stellen, ist das jetzt gerade für uns als Unternehmen wichtig oder stört mich das? In Anklammern nur. Oder stört mich das nur? Und dann sagt sie, das ist ja ein komplett anderer Gedankengang, als ich ihn bisher hatte. Ich sage, bis jetzt war das immer, das stört mich, also muss ich kritisieren. Nein, die Frage ist ja, ist das wichtig? Und wenn es wichtig ist, dann könnten so Gesprächstechniken angewendet werden, wie wir sie jetzt den ganzen Tag trainiert haben. Eben wirklich mal vorher hingehen, wie du das so schön beschrieben hast mit der E-Mail. Man merkt, du hast dich mit dem Thema vorher beschäftigt.
Ja.
Wir sehen, dass sie sich sehr viel damit auseinandergesetzt haben.
Genau.
Ich sehe, dass der Künstler sich Gedanken gemacht hat. Ich erkenne an, dass Helene Fischer einen verdammt harten Job macht. Mhm. Ich erkenne an, dass Heavy Metal durchaus seine Berechtigung hat, die sich mir aber auch nicht erschließt. Aber ich erkenne das an, ich sehe das. Mhm. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Menschen sich da viel investiert haben. Aber in dem Punkt, bis zu einem bestimmten Punkt, meines ist es nicht. Oder hinzugehen und zu sagen, aber ich sehe, dass du dir sehr viel Arbeit mit dem Flyer gemacht hast. Ich sehe, dass du dir Gedanken gemacht hast mit dem Flyer. Aber so wie er jetzt ist, entspricht es nicht unseren Vorstellungen.
Genau.
Dann hat der Nächste nämlich die Möglichkeit zu sagen, ja, wie denn? Wie ist denn die Vorstellung? Was wäre denn besser gewesen? Dann kommt ein konstruktives Gespräch daraus. Und ich fände es falsch, hinzugehen, Facebook, deine Wandergruppe, Megamarsch, hinzugehen und zu sagen, ja, also ist zwar nicht gut, der Flyer, aber ist doch toll, dass wir es schon mal gemacht haben. Das finde ich doch toll. Entschuldigung, das ist für mich echt ein bisschen zu weich. Das ist
und die Frage, genau, und die Frage ist ja auch, wo halt Kritik möglicherweise auch nichts verloren.
Ja.
Ne? Also bei dem Wanderthema zum Beispiel, finde ich, hat Kritik nichts verloren, weil es ist nun mal ein Hobby, was die Leute machen. Und es geht darum, anzukommen, weit zu kommen. Und das ist nun mal eine Motivationsgruppe sozusagen, die sich gegenseitig motiviert. Auch die Frage kann man ja stellen. Man kann auch mal einfach die ketzerische Frage stellen,
ob Kulturkritik überhaupt eine Berechtigung hat. Also wer will denn beurteilen, ob ein Film, weiß ich, einen goldenen Bären, einen Oscar oder einen Golden Globe bekommt und anderer nicht?
Auch ne? Kulturkritik kann insoweit berechtigt sein, dass wenn ich zum Beispiel Kulturkritiker für ein Orchester bin und ich höre einfach, dass das Orchester falsche Töne spielt, dann darf ich das schreiben.
Absolut.
Das ist handwerklich schlecht.
Da gebe ich dir recht. Gebe ich dir recht.
Genauso wenn es um Interpretation geht,
ja.
Da bin ich kritisch. Das hatte ich schon am Gymnasium ein großes Problem, wenn ich ein Gedicht interpretieren sollte oder ein Bild interpretieren sollte und die Deutschlehrerin mit runterschrieb, das hat der Autor sich so nicht vorgestellt.
Mhm.
Und ich dann nachher zu ihm gegangen ist, woher wissen Sie das? Er ist seit über 200 Jahren tot.
Richtig, haben Sie ihn getroffen?
Haben Sie ihn getroffen oder sonst irgendwas? Dann gebe ich dir
vollkommen recht. Ne? Und solche Lehrerinnen hatte ich auch und die setze ich auf eine Stufe mit unreflektierten Kulturkritikern, weil die sich ja nämlich für die Größten halten.
Dann kann ich natürlich hingehen und sagen, bei Kulturkritik, das Orchester hat jetzt, das entsprach nicht der Interpretation, die Beethoven bei diesem Stück an dieser Stelle genau gemeint hat.
Schwachsinn.
Genau.
So,
da stelle ich mir dann die Frage.
Haben sich fünf Leute verspielt? Ja. Oder hat jemand, genauso wie wenn jemand, was weiß ich, Peter Handke oder so, ne? wenn solche Leute radikale Bücher schreiben oder Stücke schreiben oder was auch immer sie tun, dann, also ich sag mal so, solange da jetzt nicht sprachlich irgendwas völlig daneben ist, finde ich auch, da muss man hochsensibel mit umgehen. Muss man sagen, pass mal auf, das, was er da geschrieben hat, alter Schwede, ist nicht mein Ding, ne? Spricht mich nicht an, aber ich habe Respekt vor dieser Leistung. So, ich habe letztens einen Film gesehen auf Netflix von einem echt coolen Drehbuchautor, der auch schon mal Regie führt. Der fing total geil an, am Ende driftete der komplett ab in völlig surreale Dinge, wo ich dachte so, Junge, ich war eine Stunde bei dir, die andere gefiel mir nicht. Also es war künstlerisch hervorragend gemacht, aber die zweite Stunde, das gucke ich mir nicht, noch einmal an, zum Beispiel oder sowas. Letzten Endes braucht man, glaube ich, ganz viele verschiedene Begriffe von Kritik. Oder auch nach Abstufungen. So, man braucht sicherlich eine fachliche, sachliche Kritik im Business. Ne? Wenn in meinem Unternehmen eine Leistung A einen Preis B kostet und mein Vertriebler bietet sie eben für den Dumpingpreis C an, dann muss ich dafür kritisieren, pass mal auf, unsere Kunden sind bereit, diesen Preis zu bezahlen. Du hast, warum auch immer, aus Gutdünken, aus Fahrlässigkeit, aus Unwissen Preis C angeboten. Das machen wir hier so nicht. Ich respektiere, dass du dir die Mühe machst, dieses Angebot zu schreiben.
Mhm.
Aber beim nächsten Mal bietest du bitte Preis B an.
Ein Chef hat mal zu mir, das fand ich sehr gut, da habe ich wirklich Mist gemacht, hat mir zu mir gesagt, da muss man nachher noch drüber lachen. Herr Hagen, Sie wissen, dass ich Ihre Arbeit echt schätze und dass ich mich auch freue, mit Ihnen zusammenzuarbeiten und dass ich das wirklich schätze, was Sie tun. Aber in diesem Fall, seien Sie mir nicht böse, haben Sie wirklich Murks gemacht.
Ja.
Das war einfach Mist
gemacht.
Punkt aus. Ne? Da haben wir auch bald drüber gelacht. Obwohl das ja eigentlich genau nicht die wertschätzende Kritik gewesen ist. Aber er hat im Vorfeld einfach hingegangen und hat gesagt, ich schätze das. Ich finde das unglaublich wichtig, dass man tatsächlich, das ist übrigens auch mal ein ganz, ganz wichtiges Thema mit Kritik. wenn etwas Mist gemacht worden ist, das sofort zu äußern. Es macht keinen Sinn, einen Zustand gesehen zu haben, der schlecht ist, mhm, und den eine Woche später anzusprechen. Bitte never, mhm, ever. Sofort rausnehmen aus der Situation. Haben Sie einen kurzen Moment Zeit? Darf ich kurz mit Ihnen drüber sprechen?
Richtig, wenn man in der Lage ist, es dann auch sachlich hinzukriegen.
Das
wenn man
ist das nicht Punkt kann. Weil es Luft holen, genau. Luft holen und überlegen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei Kritik, wenn ich mit Menschen darüber spreche, wie kann ich Kritik äußern, das Thema, die Situation von den Emotionen,
absolut,
zu entkoppeln.
Absolut.
Und das zu versuchen, sachlich zu sprechen. Diese, genau, Sachlichkeit führt dazu, dass man sich über Themen ganz anders... Immer ein Arzt, wir regen uns immer darüber auf, wie Ärzte sehr sachlich Diagnosen vermitteln. Mhm. Warum machen sie das? Weil sie die Emotionen daraus koppeln, ja, wollen. Ansonsten würden die ja auch kaputt gehen. Wie Ärzte sich untereinander über schlechte Diagnosen unterhalten, ist ein sehr, sehr sachliches Thema. Und Kritik sollte möglichst sachlich sein, es sei denn, wenn sie emotional geäußert wird, dass man die Emotion auch anspricht. Dass man auch wirklich hingeht und sagt, was ich gerade gesehen habe, ärgert mich maßlos. Mhm. Ärgert mich wirklich maßlos. Und wir, genau, sollten uns darüber unterhalten, wie das beim nächsten Mal anders gestaltet werden kann.
Und oder auch mit Metaebenen arbeiten. Ich hatte das auch mal, dass ich in meinem früheren Leben als Verlagsleiter...
In deinem früheren Leben.
In meinem früheren Leben. Ich bin ja mehrfach wieder geboren. Nein, Quatsch. Da habe ich auch was verbockt. Wir hatten auch schon mal Verträge mit Autoren, mit Außendienstmitarbeitern. Ich habe Vertragswesen gehasst. Und habe dann meinem Verleger Verträge zur Freigabe gegeben, die völlig vergurkt waren. Die waren Fehler drin, Absatzfehler drin. Da hat er sich ganz anders damit beschäftigt und schrieb mir einen bitterbösen Brief. Ich glaube sogar, ich weiß nicht, ob es eine E-Mail war oder ob es eine Art Hausmitteilung war. Ich glaube, er gab mir die zurück. Damals noch auf Papier mit einem Schreiben. Herr Juhr, das bin ich von Ihnen nicht, ähnlich wie bei dir, bin ich von Ihnen nicht gewohnt. Ich habe jetzt hier schon lange gesessen. Und ich dachte so, oh, war echt eine sehr scharfe Kritik. Hat mich auch echt verfolgt. Und ich hätte mir auch da gewünscht, ist vielleicht ein bisschen eitel. Eigentlich ist das nicht, weil ich das selber eigentlich auch so handhabe und damit gut gefahren bin. Ja, ich hätte mir die Härte der Kritik gewünscht. Die war berechtigt. Mhm. Ich hätte mir aber gewünscht, er hätte sie am nächsten Morgen geschrieben. Man merkte, er hat ja am selben Abend noch geschrieben. Mhm. Weil ich habe das schon oft gehabt, dass ich selber E-Mails geschrieben, also es gibt ja die berühmte E-Mail, die man nie verschicken sollte. Ich habe auch ein paar von geschrieben und meine Frau irgendwann sagte, die nimmst du jetzt und lässt die bitte 2 Stunden liegen oder lässt sie bis zum nächsten Morgen liegen. Nimmst dann drei Viertel des Inhaltes wieder raus.
Ja.
So. Und ich neige auch dazu, schon mal richtig auf die Kacke zu hauen. Ich habe das mal gehabt bei einer E-Mail von einem Kunden. Also da habe ich für eine Klingelagentur Texte geschrieben, habe auch was, irgendeinen Fehler nicht gesehen, es war jetzt nichts furchtbar Schlimmes. Und dann schrieb der eine Mail, die war richtig auf die 12. Mhm. Habe ich da angerufen. Und hatte die Mailbox dran und habe gesagt, guten Tag, lieber so und so. Ich habe für dir folgende E-Mail geschrieben. Wir müssen uns einmal grundlegend unterhalten. Ich mag in dem Moment den Satz, das Wort grundlegend sehr gerne, weil das bei Leuten sofort was auslöst. Mhm. Das mag jetzt taktisch sein, auch berechnend sein, gebe ich zu. Aber wenn du von grundlegend sprichst, gehen die Lampen an.
Mhm. Es gibt das diesen, hast du ja auch beabsichtigt.
Natürlich. Es gibt diesen schönen Satz in Fight Club, einer meiner Lieblingsfilme, kleiner Exkurs, habe ich schon mal erzählt, weiß ich gar nicht.
Ja, haben wir schon mal drüber gesprochen,
genau,
über Fight Club.
Genau, so, ne? Dann hören die Leute wirklich zu, wenn es um was geht. So. Und er rief dann zurück und ich sage, pass mal auf, ich sage, so eine E-Mail schreibst du mir nicht nochmal. Ich sage, ich habe einen Fehler gemacht, keine Frage. Das kann man vernünftig auf eine vernünftige Art und Weise, entweder telefonisch, ich bin ein großer Freund davon, sprechen, nicht immer nur schreiben, aber die E-Mail schreibst du mir nicht nochmal. Er hat sich sofort entschuldigt. Er hat sofort gesagt, hör mal, du hast recht, das war scheiße. Das war nicht gut. Das war in der Sache richtig, aber in der Art und Weise war das nicht in Ordnung. Thema war erledigt. Alles gut wie vorher. So. Ich finde nur, und ich habe auch auf einer Metaebene, ich sage mal, ich weiß, das war eine E-Mail, die du nicht hättest schreiben sollen. Doch, die du hättest schreiben sollen.
Ja.
Das muss einmal raus, aber nicht verschicken. Mhm. So. Weil ganz oft, aus meiner eigenen Erfahrung, guckt man sich an den Tag und denkt, boah, was habe ich denn da geschrieben? Ja, aber ich war aber emotional so aufgeladen. Und das Schlimme ist ja...
Das ist aber genau der Punkt. Wir sprechen darüber, dass ich gesagt habe, emotional von Sachlichkeit trennen und direkt in der Situation. Ja, wenn man sofort so emotional ist, dann sicherlich nicht.
Weil das Verrückte ist, mir geht das auch so, ich kann auch dann sehr emotional hochkochen und man ist ja in dem Moment, wo die Emotion einen sozusagen übermannt, wo die Emotion das Ruder übernimmt, 100.000-prozentig überzeugt, dass man recht hat. Man schreibt das runter, liest es und ist genau überzeugt, dass diese Worte, ne, genau richtig sind. Und dann muss man sich zurücknehmen und sagen, halt. obwohl du jetzt glaubst, dass das richtig ist, obwohl du jetzt glaubst, dass diese Art der Kritik die richtige ist, weil du jetzt gerade emotional aufgeladen bist, deine Erfahrung zeigt dir, lass es bitte bis morgen liegen, schlaf drüber, guck es dir in Ruhe an, am nächsten Mal nimmst du dieselbe E-Mail, lösch Dreiviertel eben raus und schreibst eine sachliche Kritik. Das muss man können. Ja. Das ist, aber ich finde das fundamental wichtig, weil ich glaube, wenn das allein schon Menschen öfter machen würden, würden schon ganz viele Brände gar nicht erst entstehen.
Ja, das ist tatsächlich das 21, 22, 23. Mhm. Das ist etwas, was ich lernen kann, bevor ich Kritik äußere, durchaus mal kurz Luft zu holen und eine kurze Pause machen, zu mir überlegen, was passiert jetzt, wenn ich das so sage, ja, wie ich es gerade machen wollte.
Genau.
Dann ist es die nächste Eskalationsstufe. Dann kommt es von Eskalation zur Eskalation.
Genau.
Und irgendwann knallt die ganze Bombe und das funktioniert.
Und ich finde auch eine gewisse Kritikprophylaxe gar nicht so schlecht. Wenn man zum Beispiel gerade in einer Erziehung im privaten Bereich zu seinem Sohn oder Tochter, weil einen eben Dinge stören, etwas sachlich nüchtern sagt, es zum zweiten Mal sachlich nüchtern dann sagt.
Drei Stufen. Drei
genau.
Stufen. Erstens sachlich, ruhig, sage ich immer, beim zweiten Mal schon etwas energischer, beim dritten Mal knallt's. Also nicht handwerklich knallt's, sondern da werde ich auch wirklich laut und auch emotional. Das glaube ich.
Genau. Und ich habe mir angewöhnt, eine Stufe 2a zwischenzuschalten. Und zwar die Metaebene. Zu sagen, pass mal auf, ich habe das dir jetzt zweimal freundlich gesagt. Du weißt, dass ich beim dritten Mal nicht mehr freundlich bin. Möchtest du das?
Was ist das mit Metaebene? Das ist einfach eine Ankündigung. Ja, genauso.
Ja, aber es ist eine Ankündigung auf, ich spreche über meine Kritik.
Ja,
also
ja,
ich spreche darüber, dass ich jetzt schon zweimal kritisiert habe. So, das wirkt doch meistens, habe ich festgestellt.
Das wirkt sehr, sehr gut, nicht nur in der Erziehung, es wirkt auch durchaus im Beruf sehr gut, wenn man etwas im ersten Mal sehr sachlich macht, bei der Wiederholung des Fehlers, das meine Art ist, das immer auch mit einem gewissen Humor verbindet und sagt, wissen Sie, ich bin ja immer ein Freund davon, dass man Fehler nur einmal macht. Ich verzeihe es auch, wenn es zweimal gemacht wird. Beim dritten Mal könnte ich mir vorstellen, dass ich da etwas anders reagiere.
Genau.
Und natürlich das verbinde mit der Frage, was kann ich tun?
Genau, absolut.
Damit dieser Fehler bei Ihnen nicht nochmal vorkommt.
Genau.
Wenn dann jemand sagt, machen Sie es selbst, dann haben wir die nächste Eskalationsstufe erreicht. Sondern ich versuche ja darüber nachzudenken
und
ihn anzuregen, dass er selbst mitdenkt. Aber das sind durchaus Formulierungen, die man verwenden kann, um mit Menschen weiterhin vernünftig zusammenzuarbeiten.
Genau.
Weil das ist ja der Gag an der Geschichte. Ich muss ja mit diesem Menschen im Beruf weiter zusammenarbeiten.
Absolut.
Und privat will ich das ja auch weiter zusammenleben.
Richtig, ne? Richtig.
Also sollte ich vorher überlegen,
genau,
was passiert, wenn ich Kritik äußere und wie die Kritik äußere. Und wenn ich noch einen Lieblingssatz mitgebe, das ist immer wieder, was ich sage, liebe Leute, wenn wir Kritik äußern, meistens ist die Kritik richtig, ist auch richtig und wichtig. Und es ist nie die Frage, was ich sage, sondern vor allem die Frage, wie ich sage.
Ja.
Und Kritik ist einfach die Überlegung darüber, wie ich sage.
Absolut.
Und das Was stelle ich meistens gar nicht in Frage, weil es ist einfach notwendig, dass gesagt wird.
Ja, und letzten Endes ist eine Kritik auch dazu da, eine Brücke entweder zu bauen oder sie zumindest zu erhalten und nicht sie einzureißen.
Ja, denn Kritik kann lebensnotwendig sein, Entschuldigung. Ja. Es gibt auch Eskalationsstufen in der Kritik, wenn zum Beispiel mein Kind, ein Kind auf die Straße läuft.
Ja, klar.
Also da diskutiere ich nicht lange, sondern
richtig,
da wird sofort gehandelt und da wird ja sehr eindrücklich geklagt und gesagt, dass es nicht funktionieren kann.
Ja.
Auch übrigens im Beruf, wenn jetzt etwas Existenzgefährdendes passiert, dann diskutiere ich nicht lange darüber, sondern da muss sofort gehandelt werden. Also dann darf er auch mal durchaus laut sein, dann kann man sich nachher immer noch wieder zurücknehmen und sagen, pass auf, wie ich reagiert habe, lassen Sie uns über die Situation nochmal in aller Ruhe reden, damit das nicht nochmal vorkommt. Ne? Das darf man durchaus auch mal machen.
Ja, und letzten Endes, das ist ein eigenes Thema, aber Selbstkritik.
Ja, ist das ja nächste
nur,
Thema.
Ist ja
du
nur
willst
auch,
beim nächsten Mal über Selbstkritik sprechen.
Kann man eigentlich machen. Weil ich glaube, wer andere kritisieren, wer andere konstruktiv kritisieren will und damit erfolgreich sein will, muss auch sich selbst konstruktiv
genau
kritisieren können.
Genau merkwürdig, dass die Menschen, die am meisten Kritik äußern, also jetzt so die Rotstiftkritik, selbst am wenigsten kritikfähig sind.
Klar.
Weil sie am wenigsten Selbstkritik äußern.
Absolut. Könnte man auch, da könnte man echt eine eigene, muss man eine eigene Folge zu machen.
Wir müssen eine eigene Folge zum Thema Selbstkritik machen.
Ja, und jetzt machen wir mal ganz selbstkritisch, nachdem wir wieder 10 Minuten überzogen haben, Feierabend.
Wir wünschen euch was.